Der amerikanische oberste Gerichtshof stoppt Donald Trump seine Zölle. Wie soll jetzt die Schweiz reagieren? Weiter einen Zolldeal anstreben oder die Verhandlungen abbrechen? Der Bund macht im letzten Jahr ein Plus. Müssen wir jetzt in den nächsten Jahren doch nicht so viel sparen? Und nach den Olympischen Spielen in Italien braucht es so einen Anlass auch 2038 in der Schweiz. Schön, das ist der Sonntag als Podcast. Meine Gäste sind heute Priska Seiler-Graf, SP, der Werner Salzmann von der SVP und der Präsident von der Grünliberalen, der Jürg Grossen. Mein Name ist Oliver Steffen. Lust und Frust von der Woche. Nach zwei Wochen in den Bergen bin ich natürlich total tiefenentspannt. Und meine grosse Lust war der grosse Schnee, den es dann endlich einmal gegeben hat und in meinem Fall die Lenzerheide in ein Winterwunderland verwandelt hat. Und gleichzeitig hat er auch ganz viel Arbeit gegeben, besonders für die, die Lawinen sprengen und die grosse Verantwortung übernehmen für Tausende von Menschen auf der Piste. Die kommen wahrscheinlich sehr selten ein Dankeschön über. Darum werde ich das heute mal nachholen. Herzlichen Dank dafür. Und der Frust ist eigentlich eine zweite Lust, wenn ich ehrlich bin. Das ist der Auftritt der Schweizer an Olympia mit eindrücklichen 23 Medaillen. Aber es gibt halt gleich noch das Herz als Eishockey-Fan, das ein blutet wegen dieser Niederlage gegen Finnland. Das tut immer noch ein bisschen weh. Aber ein kleiner Frust im Verhältnis zu all diesen Medaillen. Priska, Lust und Frust bei dir?
Ja, also es ist endlich gelagert. Also Lust natürlich ganz klar, die Olympischen Spiele. Und dort natürlich, muss ich sagen, auch Eishockey, aber die Eishockey-Frauen. Mit der Bronzemedaille, mit einer super Goalie-Frau. Andrea Brändli hat eine sehr tolle Leistung gezeigt. Und ich will einfach nur sagen, dass sie in Kloten aufgewachsen ist. Das ist mir natürlich...
Und
auszeichnet als Goalie vom Turnier. Also ich finde das wirklich eine Top-Leistung und hat mir sehr Freude gemacht. Und Frust der Woche, ehrlich gesagt, ich kann nicht wirklich völlig frustig. Es war eine gute Woche, außer vielleicht das Wetter. Hier unten, nicht in den Bergen, hier unten. Es hat wirklich nur geregnet.
Werner Salzmann, Freude und Ärger bei dir?
Ja, ich muss auch sagen, die Olympiade ist natürlich im Zentrum gestanden, jetzt in den letzten Wochen im Fernsehen. Aber heute hat mich ein bisschen gefrustet, dass die Girlerinnen so knapp an der Goldmedaille sind vorbeigelaufen. Das hat mich ein bisschen mögen, muss ich sagen. Es ist nicht der Frust, aber es hat mich ein bisschen geärgert. Ein bisschen auch für sie selber. Die Lust, das ist eher ein privat. Meine Mutter hat vor drei Wochen beide Oberschenkel gebrochen. Das ist eine 84-jährige Frau. Heute war ich im Spital. Sie konnte beide Beine löpfen. Sie wird sehr gut gepflegt. Das hat mich sehr gefreut. Das ist über einen guten Weg. Das ist etwas Positives.
Danke vielmals. Schönes Zeichen. Und Jürg, bei dir?
Es wird mega langweilig. Ich habe natürlich mir auch vorgenommen. Meine Familie und ich, wir sind einfach, wir in dieser Zeit, oder, sind wir die ganze Zeit vor dem Fernseher schauen. Dann, wenn wir irgendwie kann, oder? Wir schauen das total intensiv und wir freuen uns über alles. Wir gehen richtig mit. Wir haben natürlich mega gefreut über die Medaillen schon in der Vorwoche vom Oberländer, vom Franjo von Almen, der dreimal Gold ist. Das ist unsere Region, Berner Oberland. Das ist natürlich super. Aber jetzt auch, heute hat mich auch noch cool gedacht, dass wir im 50er mit der Nadia Kählin im 50er Langlauf nach so vielen Jahren, wo wir mal eine Olympiamedaille können machen. Das ist unglaublich. Sogar die erste, ja, genau.
Frau, ja.
Ja, genau. Und das ist wirklich, hat mich fantastisch gemacht, weil im 50er, das ist wirklich die Königsdisziplin. Und das hat mich mega aufgestellt.
Ärger?
Der Ärger ist ehrlich gesagt ein bisschen der, wo wir dann nachher noch darauf zu sprechen kommen, politisch. Donald Trump ist da zurückgebunden worden, zwar vom Gericht, aber auf der anderen Seite hat er am nächsten Tag die Idee gehabt, wir könnten jetzt noch einmal 10% reinhauen und dann am nächsten Tag, ja, wir können noch mal 5% mehr. Also, ich meine, wie der mit uns allen spielt, das geht gar nicht, das regt mich richtig auf.
Eine wunderbare Überleitung, als hätten wir es abgesprochen zum ersten Thema, der Zollschritt mit den USA, der nimmt eine neue Wende.
Der US-Präsident verliert vor dem obersten Gericht. Das, weil zwei Drittel von seinen Strafzöllen illegal sind. Aber nur einen Tag später kündigt er schon wieder neue globale Zölle von 15% an. Er möchte sich an seiner Handelspolitik festklammern. Und was bedeutet diese Niederlage für die Schweiz? Soll die Schweiz die Verhandlungen stoppen oder auf einen Deal zielen?
Die Zölle sind illegal. Das hat das oberste amerikanische Gericht festgestellt. Und jetzt trotzdem, dein Bundesrat, der Guy Parmelin, will weiter den Bückling vor Donald Trump machen und weiter irgendeinen Deal rausholen. Sollte man jetzt nicht einfach zurücklehnen und sagen, jetzt warten wir mal ab?
Ja, es ist eine schwierige Situation auch für den Bundesrat und für alle anderen Länder auch, weil Donald Trump hat sich jetzt bezogen auf einen neuen Artikel. Einerseits kann er es wegen Sicherheitsfragen kann er die Zoll erhöhen, aber auch wegen unfairen Handelsvorkommnissen kann er die Zoll ebenfalls selber erhöhen. Ich bin fast sicher, er hat sich vorbereitet auf das, was der Supreme Court entschieden hat. Und da musste man es fast erwarten. Jetzt ist die Frage, was machen wir von der Schweiz? Mhm. Und ich bin überzeugt, es nützt nichts, wenn wir da den Kopf in den Sand stecken oder uns aufbäumen. Auch die Wirtschaft verlangt eigentlich, dass man Stabilität und Sicherheit bekommt. Und darum bin ich schon der Meinung, ich muss es so kommen, anstreben, im Interesse von unserem Land.
Also weiter verhandeln, weiter möglichst schnell abschliessen oder jetzt mal zurücklehnen oder sogar sagen, Moment, das ist illegal, da gibt es gar nichts zu verhandeln.
Also ich bin nicht dieser Ansicht. Ich finde, jetzt mal wirklich einen Marsch halt einlegen und einmal sich wirklich beobachten und schauen, was passiert. Man kann sich ja auf gar nichts verlassen, auf gar nichts mehr verlassen. Donald Trump hält sich nicht an internationales Recht, das wissen wir ja. Aber er hält sich auch nicht an US-Recht. Und wie will man da noch verhandeln? Ich glaube, es wäre taktisch ganz schlecht, wenn man jetzt da weiterfahren in dieser eine Anbieterungsstrategie, die man bis jetzt gewählt hat als Schweiz und die ehrlich gesagt nicht wirklich erfolgreich sind. Er ist extrem unzuverlässig. Man hat keine Verlässlichkeit mehr, man hat keine Planungssicherheit mehr. Und das ist natürlich Gift
für die Wirtschaft. Also du sagst Marschall, du sagst weiterverhandeln und abschliessen.
Ich sage auch weiterverhandeln. Es macht überhaupt keinen Sinn, dass wir da probieren, uns aufzubauschen in irgendeiner Form. Ich finde, Guy Parmelin macht das hervorragend. Auch wenn ich ganz ehrlich muss sagen, es regt mich auf. Ich habe es vorhin gesehen, was der Trump macht. Aber wir müssen einfach auch ein bisschen seriös bleiben und schauen, was ist die Schweiz für ein Land, was haben wir für Möglichkeiten, wie viele Milliarden hat man jetzt müssen zahlen, oder? Dass ich mir mit einem Fingerschnips kann es herbringen, dass unsere Wirtschaft sehr viel muss zahlen muss, dass man da muss Lösungen probieren zu suchen. Und ich finde es nicht eine Anbieterungsstrategie, sondern ich finde es sehr eine pragmatische Strategie, dass man sagt, wir müssen vielleicht ein bisschen abwarten, wir müssen verhandeln, wir schauen, dass wir irgendeine Lösung finden. Weil alles andere, muss man ganz ehrlich sagen, wenn der einfach mal die Laune danach hat, kann er einfach den Schweizer irgendetwas aufdrücken. Das haben wir jetzt schon mal gesehen. Oder? Und der kostet es einfach extrem viel. Das schadet aber, mir weniger Arbeitsplätze und so weiter. Das ist wirklich schlecht.
Aber ich meine, es hat ja auch nichts gebracht. Man hat es jetzt wirklich versucht, am Trump zu hübeln. Man hat versucht, sich anzubieten. Man hat versucht, zu verhandeln. Und der Erfolg ist jetzt nicht wirklich grossartig. Und dann ändert er ja immer wieder seine Meinung. Eben, jetzt kommt wieder ein neuer Gesetzesartikel, der anscheinend als Rechtsgrundlage helfen soll. Vielleicht wäre es auch mal gut,
also
Herr Trump würde mal den Kongress.
Das ist Papier nicht wert, genau. Wenn wir etwas würden
unterschreiben. Das ist, meine ich
das ist doch
genau,
der Punkt.
Das, meine ich das kann man sich nicht verlassen.
Wo das verhandelt, Chefin vom Staatssekretariat für Wirtschaft sagt, die 15% Zölle, das ist ein guter Deal, gleich gut wie die EU. Aber wir wissen ja nicht, ob das in Zukunft auch noch ein guter Deal ist. Ob wieder ein Gericht der Donald Trump zurückpfifft.
Also ich will klarstellen, ich rege mich auch auf ab dann. Weil einfach die Zuverlässigkeit nicht da ist. Aber man muss die Realität sehen, das hat Rühl gesagt. In welchem Hebel sind wir, für dort etwas zu korrigieren oder Einfluss zu nehmen? Der Hebel ist für uns sehr, sehr klein. Und zum Glück haben wir noch das Alleinstellungsmerkmal von der Schweiz. Und wir können dort gut verhandeln. Parallel macht das gut mit seinen Leuten. Ich bin überzeugt, dass wir eine Lösung werden finden, die vor allem für die Wirtschaft wichtig ist. Was passiert, wenn wir unzuverlässig werden oder uns auf die Hängere stellen? Wir schaden unseren eigenen Exportindustrie, unserer Wirtschaft. Und das dürfen wir uns nicht leisten in dieser Zeit. Und das wollte ich verhindern. Ich will doch nicht irgendwie unterwerfig sein und so weiter. Aber es geht darum, dass man diplomatisch das Richtige macht und politisch, dass wir unserem Land helfen. Das ist das Ziel.
Bis Ende März fordert Donald Trump einen Abschluss von dieser ganzen Verhandlung. Bis Ende März. Sollen wir jetzt versuchen, ein bisschen rauszuzögern? Ich meine, immerhin, die Zölle zahlen 90% von diesen Zöllen zusammen die Amerikaner. Ja. Wir haben im Herbst Zwischenwahlen, Midterms, die für die Republikaner aktuell auch nicht so gut aussehen. Sollte man das nicht ein bisschen rausstüdeln? Und dann kommt man vielleicht zu einem besseren Ergebnis.
Also ganz sicher ist das ein Teil der Verhandlungstaktik. Da bin ich überzeugt für unsere Delegation, dass man versucht, so viel Zeit zu gewinnen, wie es irgendwie möglich ist. Dass man versucht, jetzt auch zu schauen, wie die veränderte Ausgangslage sich jetzt da präsentiert, was man gegen das machen kann. Es bleibt leider längerfristig unsicher. Und die Schweiz ist als kleines Land, exportorientiertes Land, oder? Vom BIP ist die Hälfte, holen wir über den Aussenhandel in die Schweiz. Wir sind total angewiesen auf sichere Regeln, auf klare Verhältnisse. Und darum bin ich natürlich auch dafür, dass wir schauen, dass wir wenigstens mit Europa ein gutes System, also dass man die bilateralen drei wenigstens überkommt und so. Aber hier, also ich bin total dagegen, dass man sieht, nur noch Europa ohne USA. Ich finde, auch die USA, mit ihnen müssen wir auch eine gute Verhandlung führen.
Und gut mal wieder einander
Wir haben Neuwahlen. Der Trump macht nicht ewig und die Amerikaner können wieder frisch wählen. Wir haben die Zwischenwahl und die Neuwahl, da gibt es wieder eine neue Ausgangslage. Ich bin der Meinung, das kann sich sehr schnell wieder ändern.
Eben, aber am Schluss geht es ja um Arbeitsplätze in der Schweiz. Das ist doch der Kern. Ist es denn sinnvoll, dass man vom Verhandlungstisch jetzt aufsteht? Ist nicht der Weg sinnvoller, ein bisschen Schweizer Schlaumeierei, dass es ein bisschen versuchen, rauszuzögern?
Also ich halte es wirklich strategisch nicht geschickt, wenn man jetzt gerade versucht, den Kurs weiterzufahren, den man bis jetzt eingeschlagen hat als Schweiz, sondern jetzt sollte man wirklich mal einen Stopp machen
und schauen, das auch kommunizieren, das so, gegenüber den USA.
Ja, absolut. Und gleichzeitig finde ich aber wichtig, dass man die Unternehmen wenigstens unterstützt, wenn es um die Rückforderungen geht, von diesen Zöllen.
Etwa 2 Milliarden?
Die jetzt illegal gezahlt worden sind. Also ich finde, dort muss man dann die Unternehmen wirklich sehen. Also
ist das Aufgabe vom Bund?
Ja. Trump wird niemals 134 Milliarden zurückzahlen. Sie sind einfach Zolleinnahmen, die er total hat. Für die Schweiz 2 Milliarden ist ein grosser Betrag. Aber ich glaube nicht, dass er irgendwie einen Franken oder einen Dollar zurückzahlt. Weil sein Ziel ist,
Steuereinnahmen,
die er dem Volk hätte lassen, über die Zölle zu kompensieren. Das war sein Ziel. Und wenn natürlich das Supreme Court ihn daran hindert, der probiert einen anderen Weg zu suchen. Das ist ganz normal. Die Planung war schon vorbereitet.
Aber was heisst das für dich? Für dich die Finger davon lassen, von dieser Rückforderung, dass man wieder möglichst
gut wenn man die Rückforderungen wenn die durch den Gerichtsentscheid möglich sind, selbstverständlich nicht. Aber ich glaube nicht daran. Das ist das andere Problem. Und jetzt auf die Hingerschreiben sagen, wir machen Marschhalt und euch da als kleine Schweiz so mächtig herstellen, das könnte einen Rückenschuss geben für das ganze Land. Und vor dem warne ich.
Also wir haben es ja gesehen, wenn man sich überschätzt, oder? Ja. Im letzten Sommer gesehen, was passiert, wenn man sich überschätzt, und dann kommt der halt das. Und ich glaube, dass wir dann am Schluss unsere Unternehmen dermassen im Regen stehen lassen, das darf nicht passieren. Und darum finde ich, muss man jetzt halt leider, mir stinkt das auch, ganz ehrlich. Aber es gibt keinen anderen Weg, als den jetzt weiterzugehen. Und irgendwann wird der Ausweg sich bieten. Darum finde ich auch ein bisschen taktisch.
Und muss man die Unternehmen jetzt unterstützen bei diesen Rückforderungen von 2 Milliarden? Oder muss man als Bund sagen, wir haben ja noch diese Verhandlungen, wir müssen jetzt nicht vorderst vorne sein, sondern wir schwimmen da.
Also wie laut, dass man das macht und wie offiziell. Ich sage mal, im Hintergrund muss man sie in jedem Fall unterstützen, dass sie da möglichst viel von dem zurückbekommen. Das ist klar.
Und glaubst du, dass es etwas gibt?
Ich denke, es ist möglich, weil kann man den wirklich nicht mehr von Rechtsstaatlichkeit reden? Weil man hat jetzt doch immer einen Hauch mit dem Supreme Court und Jay gesehen, einen Hauch von Rechtsstaatlichkeit, oder? Das ist echt die positive Nachricht. Genau. Und wenn das Unrecht ist, illegal, und man nichts zurückholen kann, dann für was ist denn der Entscheid? Oder?
Darum wäre es wichtig, dass man sich eben jemandem anschliesst. Und ich habe es immer geschickt gefunden, man hat sich auf die Seite der EU geschlagen. Oder? Dann
also, dass man zusammen verhandelt hätte mit dir.
Ich habe den Alleingang als falsche Taktik.
Also, das sehe ich natürlich empfunden. Gar nicht so.
Ja, das nehme ich auch.
Die Europäische Union hat uns schon bestraft, ohne dass direkt Materie betroffen denken, nur ein Ausschluss aus dem Horizon 2020, Börsenäquivalenz und so weiter. Das ist einfach passiert, weil sie sich eben bestrafen. Und das geht natürlich auch nicht. Da muss man schon Gleiches mit Gleichem messen.
Wir kommen zum zweiten Thema. Der Schweiz geht es finanziell besser als geplant.
Finanzministerin Karin Kauer-Sutter präsentiert für 2025 schwarze Zahlen. Statt einem Defizit gibt es einen Überschuss von 300 Millionen Franken. Und gleiche Entwarnung gäbe es nicht. Ab 2027 drohen laut dem Finanzplan 9 Milliarden Defizite. Darum möchte der Bundesrat weiter sparen. Dazu steht die Erhöhung der Mehrwertsteuer im Raum. Ist das eine vorausschauende Finanzpolitik oder wird hier zu stark auf die Bremse gedrückt?
Priska Seiler-Graf, ihr kritisiert die Finanzministerin, dass sie zu pessimistisch plane, und zwar bewusst. Und eigentlich ist es klar, es geht nur besser, weil aus Genf mehr Geld kommt.
Gut, also der Beitrag würde auch nicht, den nehmen wir gern und der hat jetzt wirklich dazu beigetragen, dass das Ergebnis positiv ist. Aber es geht auch darum, dass wir in Zukunft schauen, wie viel, ob wir dann wirklich so wahnsinnig verschuldet sind. Und ich muss ehrlich sagen, also seit Jahren nehmen wir doch mehr ein als budgetiert und die Rechnung sieht besser aus. Und es sieht einfach schon ein bisschen nach neoliberalem Mantra aus, dass man einfach immer sparen muss, damit man Steuerprivilegien für Reiche und Unternehmen kann rechtfertigen kann. Es wird ja nie etwas auf der Einnahmenseite gemacht. Mal, ich muss mir gerade noch dazu. Also man will einfach immer sparen und man sagt, also Karin Keller-Sutter sagt ja, wir haben kein Ausgabenproblem, wir haben ein Ausgabenproblem, wir haben kein Einnahmenproblem. Ja. Genau, offensichtlich hat man gleich ein Einnahmenproblem, sonst wären wir jetzt nicht mit dieser Mehrwertsteuererhöhung.
Kommen wir noch dazu?
Genau, kommen wir noch dazu.
Für mich ist das ein Signal, genau. Es ist eigentlich alles gar nicht so schlimm.
Nein, ich finde nicht, dass man es nicht ernst nehmen muss. Aber es ist auf keinen Fall auf dem Niveau, wie Karin Keller-Sutter uns das immer weiss machen.
Also absolute Schwarzmalerei. Ich glaube, dass, wenn man für die Finanzen verantwortlich ist, hat man das in sich hinein. Das ist fast in jedem Kanton, in jeder Stadt so. Da gibt es ein Budget und man sagt, es ist schwierig, schwierig, schwierig. Und am Schluss gibt es gleich einen Überschuss.
Also Zahlen und Prognosen geben jeder Frau Karin Keller-Sutter völlig recht, wie es wird aussehen in Zukunft. Und das, was
aber ist das nicht zu pessimistisch?
Nein, das ist nicht zu pessimistisch. Die Aufgabe ist es, vom Bundesrat, aber auch vom Parlament, mit dem Steuerfranken sparsam umzugehen. Und wenn man sieht, man kommt in eine enge Situation, geht es nicht darum, dass man Steuern erhöht, sondern dass man schaut, wo hat man Sparpotenzial. Das ist verantwortungsvoller Umgang mit dem Geld. Und das probiert sie zu machen, dass sie einen Finanzplan und eine Rechnung und ein Budget auf den Tisch legt, das dem gerecht wird. Wenn man jetzt so ein Ergebnis hat mit der Rechnung, schön erfreulich, aber es ist außerordentlich. Und außerordentliche Einnahmen tut man nicht budgetieren. Das macht man einfach nicht.
Ist es wirklich nur außerordentlich oder ist es nicht auch taktisch die Welt immer ein bisschen schwärzer zu malen, als sie in Wirklichkeit ist?
Nein, ich glaube, ich habe mit Karin Keller-Sutter viel zu tun in der Wirtschaftskommission. Und ich glaube, das würde ihr nicht unterstellen, dass sie das taktisch einfach so macht. Und da will irgendwie, ich weiß nicht, aus welchen Beweggründen, dass man so etwas überhaupt machen sollte. Ich kann einfach auch sagen, als Unternehmer, der lange für die Finanz im Betrieb verantwortlich war, es ist etwas schwierig, das Budget zu machen und vorauszuschauen und zu schauen, wie werden sich Einnahmen, Ausgaben entwickeln. Das ist etwas, was nicht einfach ist. Und dass man da eher eine Tendenz hat, vielleicht auf die sichere Seite zu gehen, das finde ich richtig. Das ist auch verantwortungsvoll. Erwarte ich auch von der Finanzministerin. Und darum ist klar, wir müssen jetzt auch sparen. Es gibt verschiedene Punkte jetzt in diesem Entlastungspaket, die aufgeleistet sind. Das ist sicher, mir passt überhaupt nicht alles, muss ich sagen. Es hat sogar viel Zeug, das mir gar nicht passt. Aber auf der anderen Seite gehört es ein bisschen dazu, auch als Parlament, dass man sich selber auch am Riemen nimmt und sagt, ja, mal, einen Teil müssen wir auch beitragen bei diesen Sachen.
Also, es muss weiter gespart werden.
Gut, ich frage mich dann schon, was man noch wahnsinnig kann sparen kann, ohne dass es wirklich sehr schmerzhaft ist. Also das Entlastungsprogramm, wie das ja so euphemistisch heisst, das ist einfach ein Abbauprogramm, das muss man ganz klar sehen. Ein Querschlag durch alles durch, wo ja vom Ständerat jetzt schon mal ein Drittel wieder aufgehoben worden ist von diesen geplanten Sparmassnahmen. Wie man nämlich merkt, es hat Folgen in der Verkehrsinfrastruktur, es hat Folgen beim Klima- und Umweltschutz, beim Gebäudesanierungsprogramm, es hat Folgen in der Bildung, Folgen in der Landwirtschaft und so weiter. Und ich nehme an, im Nationalrat geht es so weiter. Wie man einfach sieht, irgendwann kann man nicht mehr sparen, ohne dass der Bund seine Verpflichtung und seine Verantwortung
als Staat bekommt. Wir müssen schon ein bisschen ehrlich sein. Wir müssen ein bisschen ehrlich sein mit den Bürgerinnen und Bürgern. Es ist nicht einfach ein Kahlschlag. Es geht darum, das Ausgabenwachstum zu dämpfen. Es ist nicht so. Natürlich hat es ein paar Punkte, die auch mir wehtun, wo sie
wir haben budgetiert.
Aber es ist nicht wirklich einfach ein Kahlschlag.
Wir haben budgetiert für 26. 4 Milliarden plus gegenüber dem 25. Das heisst, wir mehr Zunahme als jetzt Entlastungspaket.
Also von den Ausgaben.
Also die Ausgaben sind Ausgabenzunahme als das Entlastungspaket überhaupt nehmen will. Also gesagt, das
ja, und ihr habt dann noch ein Drittel von dem Entlastungspaket.
Ja, eben.
Genau, dann hast du noch
ein Drittel. Ja,
das ist der normale Prozess. Wenn ihr ein Entlastungspaket auf dem Tisch habt, gibt es Interessen. Und die Interessen, wenn sie mehr haben, dann werden sie
korrigiert. Ja, aber die kannst du nicht ändern, die Realität.
Nein, die Realität kann man nicht ändern. Aber jetzt die Frage ist, was ist unser Auftrag? Es gibt nie mehr Sparpotenzial. Man muss vielleicht auch in die Vergangenheit schauen. Welche Bereiche sind exponentiell gewachsen, welche nicht? Die Armee ist überhaupt nicht exponentiell gewachsen. Seit 35 Jahren ist die von einem Niveau geblieben, das extrem tief ist. Jetzt hat man ein bisschen Anschub gegeben, aber es reicht noch lange nicht für die Armee finanzieren. Mhm. Wenn wir jetzt ein Entlastungspaket sagen wir jetzt mit 2 Milliarden durchbringen, am Schluss, was der Nationalrat will, haben wir vielleicht das erreicht, dass wir nicht die Schuldenbremse verletzen in den nächsten paar Jahren. Wir brauchen auch noch zusätzliche Finanzen für die AHV und für die Armee
zu finanzieren. Genau, da können wir vielleicht noch
drauf. Und das soll dann Mehrwertsteuer sein, weil Politik sich heute nicht mehr findet zu einem Kompromiss. Doch, es ist ein Kompromiss. Von 4 Milliarden bleiben dann noch 2 Milliarden übrig. aber zahlen soll dann die Bevölkerung.
Ja, ich glaube, es ist klar. Also, es ist, ich glaube, am Schluss in der Schweiz schon ging es so, dass man sich zusammenrauft und irgendwie beim Sparen oder beim Ausgabenwachstum dämpfen, sagen Sie jetzt extra so, wirklich sich findet und muss kämpfen miteinander. Übrigens, wenn wir dann das Entlastungspaket ablehnen, dann können wir dann beim nächsten Budget wünschen dir viel Glück, dass sie die nicht gebundenen Ausgaben, die auch so wichtig sind, was Bildung ist und so weiter, und in der Landwirtschaft sicher, kommen die unter Druck. Oder? Und das möchten wir auch nicht. Also darum müssen wir das da ein bisschen finden. Und natürlich muss man auch offen sein, um zu schauen, was können wir allenfalls für Mehreinnahmen organisieren. Und ich bin jetzt skeptisch, dass man gerade mit 0,7% oder 0,8% Mehrwertsteuer, 0,7% haben wir bei der AHV befristet oder im Moment als Mehrheit.
Also wenn man in der Vergangenheit schaut, Jörg, wenn man über Mehreinnahmen redet, gleichzeitig mit dem Entlastungspaket mit Sparen, dass die funktioniert. Zuerst muss man sparen, was man kann, und dann kann man schauen, was kann man nicht decken.
Ja, man muss zuerst schon den Beweis antreten, das verstehe ich.
Beides geht nicht. Und bei der 0,8% Mehrwertsteuer, muss ich sagen, das ist einfach eine Verantwortungsabschiebung vom Bundesrat. Jetzt ein Bundesrat fest durch das Parlament. Also, da muss
gut, also du sagst schon,
das sind wir uns einig.
Also Volk nicht durch, das ist chancenlos.
Also ich bin ja froh, tut der Bundesrat auch mal einen Vorschlag bringen, der auf der Einnahmenseite ist. Absolut. Also, er hat jetzt aber leider von den allen schlechten Ideen die schlechteste gewählt, nämlich die Mehrwertsteuererhöhung.
Ja, und ich glaube, das ist einfach.
Ja, da wundere ich mich ehrlich gesagt ein bisschen, wie Sie können die Leute auch ein bisschen einschätzen. Sie können, der Bundesrat schätzt das Parlament sicher auch nicht falsch ein und die Bevölkerung auch nicht. Und das ist chancenlos.
Aber ist 0,8%. Es gibt 0,8% könnte wenigstens die Bevölkerung mal sagen,
ja,
das brauchen wir mehr Geld für die Armee oder
aber
mehr?
Karin Keller-Sutter, das muss ich Sie leider halt schon wieder erwähnen, hat ja ganz klar im Interview gesagt, man soll die Bevölkerung fragen, will es mehr Geld für die Armee oder nicht? Und wenn jetzt die Bevölkerung Nein sagt, das interpretieren, dass die Bevölkerung nicht mehr Geld für die Armee will, finde ich dann ein bisschen heikel.
Genau, das ist verantwortungslos. Genau, das ist heikel. Wenn man sieht, 0,8% Mehrwertsteuer hat beim Volk keine Chance. Und der Bundesrat sagt, geht das Volk fragen, ob ihr das wollt oder nicht. Dann schieben sie eigentlich Verantwortung für die Finanzierung der Armee. Ich sage jetzt nur, die wahrscheinliche Bedrohung abzudecken. Einfach an einen Ort her, wo es nicht stimmt. Und das Volk, warum hat es den 13. AHV zugestimmt? Es hat zugestimmt, weil sie das Gefühl hatten, wir wollen das Geld nicht ins Ausland geben, geben mal etwas uns. Und bei der Armee hat es noch ganz andere Parameter, die dazu führen, dass sie sagen, wir wollen nicht mehr finanzieren. Gegen die Armee ist man nicht. Aber sie sehen nicht, warum das Geld so braucht. Weil man die Betreuungslage nicht genau wahrnimmt. Weil zum Teil auch Projekte ein bisschen Ungnade sind gefallen. Und jetzt noch, heute noch Abgangsschädigung wieder ist drin. Ja, ja. Das sind Sachen, die natürlich nicht gut gutiert werden.
Eben, aber am Schluss geht das nicht auf. Also heisst das, wir müssen schauen, wenn wir weniger Geld für die Armee haben. Weil von irgendwo muss man sie ja nehmen am Schluss.
Ja, es ist klar. Ich glaube, das wird ins Parlament kommen. Wir müssen halt im Parlament schauen, dass wir Mehrheiten zusammenbringen können. Also am Schluss wird das ein Mix sein, aus meiner Sicht, von einnahmenseitigen Sachen und Sparmassnahmen. Die Frage ist, ob man
du glaubst, dass das möglich ist?
Es ist möglich. Also die Schweiz hat das schon manchmal bewiesen. Und wir sind gefragt, das ist klar.
Aber also
sonst können wir sagen, wir können einfach einen Rücken legen und nichts mehr machen. Aber ich glaube, das ist nicht die Schweiz. Ja. Wir müssen uns finden.
Wir haben ein Gruppchen gemacht, die sagen, wir sind überzeugt, dass wir eine Mehrheit herbringen mit einem Vorschlag, wo wir am Schluss sagen können, die Armee wird finanziert für das, was sie muss haben. Und wenn wir das nicht herbringen, dann geht man
aber mit,
als Parlament.
Mit oder mit was?
Wir haben das noch nicht festgelegt, wir haben Auslegung nicht gemacht. Aber wir wollen Verantwortung übernehmen gegenüber dem Volk, also wir als Parlament, das einen Verfassungsauftrag haben, dass wir die Sicherheit gewährleisten. Mhm. Wenn am Schluss das Parlament Nein sagt, nimmt die Verantwortung nicht wahr. Mhm. Punkt.
Ja. Gut, wir kommen noch zum letzten Thema. Ein schönes Thema. Medaillenregen für die Schweizer Sportler und das bald auf Schweizer Schnee und Schweizer Eis.
Olympia 2038 in der Schweiz. Das könnte konkreter werden. Bis Ende Jahr soll entschieden werden, ob die Schweiz das Winterspiel definitiv möchte. Jetzt ist es so, dass einfach eine Region Gastgeber ist. Und neu ist das Konzept, dass die ganze Schweiz Gastgeberin würde. Mit Wettkämpfen in 10 Kantonen und allen 4 Sprachregionen. Auch die Finanzierung ist anders. Von insgesamt 2,2 Milliarden Franken sollen 82% privat gezahlt werden. Private Geldgeber garantieren ein Defizit von 200 Millionen Franken, damit es kein Risiko für die Steuerzahlerinnen gibt.
Jürg Grossen, Kritik an diesen Olympischen Spielen war keine olympische Stimmung, kein olympischer Geist. Milano Cortina, 6 Austragungsorte. Die Schweiz plant mit 14 Austragungsorte. Das hat doch nichts mehr mit olympischer Stimmung zu tun.
Also gut, die Kritik habe ich auch gehört. Aber ich muss nicht sagen, es war das erste Mal, dass man so ein dezentrales Konzept wirklich durchgezogen hat. Muss man auch ein bisschen üben, wahrscheinlich. Es war sicher nicht überall perfekt. Auch wenn ich die Siegerehrung oder das so sehe, dann habe ich das Gefühl, ja, früher, oder? Sie hat Athletinnen und Athleten gesehen, hat es schon noch ein bisschen mehr Stimmung dort gegeben. Würde mich freuen, wenn die Schweiz das würde probieren, wenn die Schweiz eine Chance bekommt für das. Auch mit diesen dezentralen Spielen. Hätte ich als Oberländer Freude gehabt, wenn noch irgendwo eine Austragungsort im Berner Oberland wäre. Ist jetzt nicht der Fall. Aber am Schluss stehe ich da auch drüber. Wichtig ist für die Schweiz, dass wir so ein Projekt mal angreifen können. Und was sehr vorbildlich ist, ist halt die Finanzierung. Wenn man sieht, es geht in Private, ins Risiko. Es ist nicht der Staat, nicht der Steuerzahler, der viel Risiko muss tragen muss. Das ist super. Und dann geht es nicht an der Schweiz, die Stimmung, den Geist irgendwie probieren zu kreieren. Und ich bin überzeugt, wir können das.
Aber ich meine,
die
Bevölkerung sagt seit 20 Jahren Nein zu allen Plänen in der sechsten Gemeindeabstimmung, in kantonalen Abstimmungen und so weiter. Ist das richtig, wenn man jetzt da alles einfach ein bisschen an der Bevölkerung vorbei organisiert, dass sie nichts dazu sagen kann?
Also, die Bevölkerung hat zu einem Projekt Nein gesagt, das regional war, jeweils. Und jetzt haben wir wirklich, wie der Jörg gesagt, eine schweizweite Organisation mit mehrheitlich privaten Finanzierung. Auch das Defizit wird von Privaten tragen, so wie ich es gelesen habe. Also, der Bund wird da gar nicht belangt, das Geld. Und ich bin der Meinung, wenn wir als Touristenland Schweiz eine Olympiade durchführen können, das hilft nur unserem Land, wirtschaftlich, im Tourismus und so weiter. Und die ganze Stimme, die Olympiastimme, werde ich auch noch etwas dazu sagen. Ich habe gesehen, dass die einfach die Medaille nach dem Lauf übergeben haben, dort auf dem Platz. Praktisch keine Leute mehr dort waren, weil der Lauf noch ist gelaufen irgendwie, oder kurz nachdem. Wir sind von Bern anderthalb Stunden, jede Sportstätte entfernt, oder? Das könnte man sehr gut organisieren und eine olympische Stimmung in Bern machen. Wenn wir jetzt keine Austragungsort hätten, könnte man in Bern die Medaillenübergabe machen.
Ich merke noch den Lokalpatriotismus.
Also, ich sehe viel. Die dürfen wir schon haben. Wir können meinetwegen auch einmal Zürich machen oder einmal Bern, ist mir gleich. Aber an dem liegt es nicht. Ich glaube, das ist eine Frage von Organisation.
Also, es ist eine Frage von der Organisation.
Und all die, die dagegen waren, ich bin überzeugt, dass sie das Konzept sehen, wie es genau organisiert ist, ist nicht die gleiche Ausgangslage wie vorher.
Also der Bund kostet das Ganze laut diesen Plänen 190 Millionen Franken, noch ohne Sicherheitskosten. Und das sind ja dann die grossen Kosten.
Wie der Kanton, ja.
Ja, also die Kantone kosten es auch noch etwas.
Ja, genau, noch etwas. Richtig,
das muss man schon auch sehen, oder? Aber wenn ich jetzt, und klar, die Sicherheitskosten kommen dazu. Ich bin ja sonst immer sehr skeptisch mit diesen Olympia-Grossprojekten. Also wenn es zu viel Gigantismus hat, wenn man sich zu wenig nachhaltig gestaltet im Spiel, nicht schaut auf den Umweltschutz. Aber ich muss jetzt ehrlich sagen, ich habe Sympathie für das Projekt. Ich finde, man nützt eigentlich das aus, wo die Infrastruktur aus, die schon da ist. Man versucht, möglichst wenig noch neu zu bauen. Man kann die Vielfalt von der Schweiz zeigen. Eben, wir sind kleinflächig, wir sind schnell neu. Und dass da ein bisschen mehr Stimmung aufkommt, ich glaube, das kann man lösen. Wir haben jetzt gesehen, dezentrale Spiele sind möglich. Das Risiko für die öffentliche Hand ist da an einem kleinen Ort. Also, ich bin tendenziell sehr angetroffen.
Aber hängen wir jetzt die Olympischen Spiele? Und ich muss da, ich merke, ihr seid alle begeisterte Olympia-Schweiz-Befürworter. Aber braucht es die Schweiz wirklich? Oder? Im Tourismus geht es eigentlich gut. Der Wirtschaft geht es eigentlich auch nicht schlecht. Und ehrlicherweise gehe ich auf Cortina oder Mailand, weil ich jetzt dort die Olympischen Spiele gesehen habe. Also ist der Effekt wirklich so gross oder tut man das nicht ein bisschen ins helle Töne malen?
Das muss man auch nicht unbedingt. Ich bin gar nicht unbedingt der Meinung, dass es so wahnsinnige Wirkung muss haben. Aber was wichtig ist, ich glaube, das IOC braucht die Schweiz. Um zu zeigen, dass es möglich ist, wirklich nachhaltige Spiele zu machen, wo man Infrastruktur schon hat. Dass man das ein bisschen sinnvoll, aber vielleicht weniger Gigantismus, all das ein bisschen sinnvoll organisiert. Ich glaube, sie brauchen uns. Und ich habe mit den Leuten von dem Organisationskomitee, die das jetzt machen, auch geredet. Oder? Und ich habe sie auch ermutigt, sie sollen mir auch einfach auch ein bisschen entgegenstehen und sagen, hey, bei uns, wenn wir es machen, wir machen es für euch, aber es funktioniert so und so und so. Also das finde ich eine sehr gute Sache.
Ist denn das die Zukunft von Olympia? Oder wir werden auch in Frankreich in 4 Jahren wird es dezentrale Olympische Spiele geben. Ist das ein bisschen die Zukunft, weg von dem Gigantismus? Und glaubst du daran, dass das nachhaltig ist?
Es kann wahrscheinlich nicht Zukunft sein für jedes Land. Oder? Wenn natürlich ein Land kommt, das vielleicht die Infrastruktur nicht hat, wie auch China, wo alles hat müssen bauen und so weiter. Das Anrecht hat mal Olympische Spiele durchzuführen, wird es auch nicht in diesem Rahmen können durchgeführt werden. Aber gerade bei uns in Europa, wo wir sehr viele Anlagen und Einrichtungen haben, wird das sicher Schule machen. Wir sehen es bei Frankreich, es sind andere Länder auch diese Möglichkeit. Oder dass man es landübergreifend macht, wenn man da Sportanlagen nicht hat. Die Schweiz hat es auch Moritz zur Verfügung gestellt, aber die Italiener sagen, nein, wir machen auch Top-Sport
auf
eigenem Land. Aber es wäre absolut möglich gewesen und überhaupt nicht weit. Aber ich muss sagen, für mich ist es eine gute Sache, wenn man sich im europäischen Boden anschaut, die dezentrale Sache, vielleicht in einem anderen Ort, nicht die gleiche Ausgangslage.
Und glaubst du da die Pläne, die jetzt auf dem Tisch liegen und das Internationale Olympische Komitee, das muss ja dann irgendwann auch noch ein Match geben. Glaubst du da, dass das funktioniert? Oder sind dann die Forderungen, wie du vorher gesagt hast, da kommen ja dann Forderungen, sind die nicht zu gross, dass man auch als Schweiz vielleicht muss sagen, machen wir doch nicht.
Gut, also das wird sich zeigen, das weiß ich jetzt nicht. Also ich finde einfach, es ist eine Chance für das Internationale Olympische Komitee. Und jetzt haben wir ein Projekt, das wirklich zeigt, wie in Zukunft eben Olympische Spiele können aussehen können, damit auch die berechtigte Kritik kann abgeholt werden kann. Und es wäre schade, wenn wir jetzt nicht auf das eingehen würden. Schlussendlich haben ja die meisten Leute halt schon Freude am sportlichen Wettkampf von Olympischen Spielen. Go for it.
Also, merke, ihr glaubt alle an Schweiz 2038. Ja. Danke vielmals, ihr grossen Priska Seiler-Graf und dir, Werner Salzmann. Und Ihnen zuhause danke ich fürs Zuschauen. Ich wünsche Ihnen im Namen vom ganzen Sonntagteam einen wunderschönen Sonntagabend. Ade miteinander.